und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Lehrerinnenbildung und Schule im Rassismus. In den kommenden 6 Folgen begleiten wir 2 wissenschaftliche Projekte, die gefördert wurden in der Förderlinie Rassismus und Rechtsextremismusforschung. Mein Name ist Sonja Alkies, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt CONIE. Ich werde einmal aussprechen, was es bedeutet, nämlich Kontinuitäten und Neuformierungen von institutionellem Rassismus in der Schule. Genau, ihr könnt euch einfach nur CONIE merken.
Hallo auch von mir. Ich heiße Roja Sadati Fastomi und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in Graal. Ausgesprochen bedeutet das Gelingensbedingungen rassismussensibler Lehrerinnenbildung, eine rassismustheoretische Untersuchung von Studium, Referendariat und Berufseinstieg. Auch hier reicht es, wenn ihr euch Graal merkt.
Hallo von mir, ich bin Magnus Frank. Ich leite das Projekt CONIE zusammen mit Anja Steinbach, die heute nicht da sein kann. Und freue mich, hier zu sein.
Und auch ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Katharina Schito und ich bin die Koordinatorin des Projektes Graal.
Und wir in Graal, Katharina, sind ja nicht alleine. Unsere Projektleitung Safira Schür ist auch noch mit am Start, sowie meine Kollegin auf wissenschaftlicher Mitarbeitenden-Ebene Vanessa Ohm, Jael Innetfeld, unser assoziiertes Mitglied Josie Deschen und seitens der studentischen Hilfskräfte haben wir Unterstützung von Frederik Poppenburg und Nele Bug.
Genau, und bei uns neben Anja Steinbach und dir, Magnus, Frank und mir, sind das Elvira Hattic und Ela Ballin.
Und bis vor kurzem, wenn ich ergänzen darf, Andreas Tilch.
Genau, und unsere studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte sind Justine Wittmer, Jules Kolze und Sarah El-Hindi.
Und vielleicht ist es gut an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie ihr das seht, unseren Hörerinnen zu erklären, dass wir diese Folge heute zu viert aufnehmen, die kommenden Folgen aber auch in unterschiedlichen Konstellationen stattfinden können und wir auch Gäste begrüßen dürfen in den kommenden Folgen.
Genau.
Und wir werfen uns auch metaphorisch einen Ball hin und her. Und
manchmal fliegt dann auch so eine nicht so metaphorische Hand.
Warum guckst du mich dabei an?
Ich kam gerade von dort.
Mal schauen, wie das klappt.
Ich würde mal einsteigen mit der ersten Frage und auch um so unsere ZuhörerInnen abzuholen, einzuführen in diesen Podcast. Genau, hier sind 2 wissenschaftliche Projekte, die sich treffen. Die Frage, die ich jetzt stellen werde, ist, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet mit der Förderlinie, in welchem politischen Kontext sind eigentlich diese beiden Projekte entstanden und was bedeutet vor allem der Begriff Nachwuchsgruppe?
Weil wir sind ja auch Nachwuchsgruppe.
Ja, ich kann dazu vielleicht gerne ein paar Anmerkungen machen. Zu den Nachwuchsgruppen könnte man jetzt aus einer so ein bisschen wissenschaftsinternen Perspektive sagen, die ist vielleicht gar nicht so interessant für die breitere Hörerinnenschaft, dass darum geht, dass diejenigen, die in der Nachwuchsgruppe arbeiten, nämlich sogenannter Nachwuchs, also auch ein bisschen problematischer Begriff, sind und sich qualifizieren sollen, Doktorarbeiten schreiben sollen, habilitieren sollen, Master-, Bachelorarbeiten auch für die studentischen Mitarbeiterinnen. Interessant ist vielleicht, dass diese Nachwuchsgruppen die Möglichkeit bekommen, über einen langen Zeitraum zu forschen. Das sind 5 Jahre bei uns. Das heißt, im Fall von CONIE sind wir 5 Jahre sowohl in der Schule als auch so ein bisschen um Schule herum im Gespräch mit Schule. Und das ist einfach eine besondere Gelegenheit, so lange forschen zu dürfen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein besonderes Kennzeichen dieser Nachwuchsgruppen, dass nicht schon von vornherein klar ist, wie wir eigentlich forschen. Dass wir vieles auch im Prozess erarbeiten können, dass wir neue Wege beschreiten können, dass wir uns, dass wir auch Dinge über den Haufen werfen können und dass quasi mit der Zuschreibung, dass wir Nachwuchs sind, also vielleicht kann man es so ein bisschen sagen, geht auch einher eine gewisse Form von struktureller Fehlerfreundlichkeit. Wir dürfen auch Fehler in diesem Sinne vielleicht machen, also ob wir das dann so wirklich dürfen, keine Ahnung. Aber so erstmal würde ich sagen, ist das angedacht, wir dürfen auch Wege uns selbst ausdenken und müssen nicht im Vorhinein schon immer alles genau wissen.
Ich glaube, hier ist ein guter Punkt daran anzusetzen, zu fragen, was macht Graal und was macht CONIE eigentlich? Du hast schon gesprochen Magnus, dass wir auf 5 Jahre gefördert sind. Wir haben 2023 beide Projekte gestartet. Was macht denn eigentlich Konia? Kannst du das so ganz kurz einmal erklären?
Ja, ganz kurz. Und vielleicht kann Sonja mir dabei ja auch ja nicht nur helfen. Vielleicht können wir das ja vielleicht auf eine Weise zusammen machen. Also wir sagen immer, dass wir in Konia 3 Aufmerksamkeiten haben, 3 Fragestellungen, 3 Versuche, irgendwie Antworten zu finden. Die erste Ebene ist, dass wir Schule, das sind insgesamt 6 Schulen, teilnehmend beobachten. Das heißt, wir gehen in Schule hinein und das wäre vielleicht auch nochmal der Punkt, wo Sonja jetzt gleich mal ein paar Dinge vielleicht ganz anschaulich beschreiben kann und versuchen, am Alltag teilzunehmen. Weil wir uns die Frage stellen, was hat eigentlich das, was in Schule ganz gewöhnlicher, unauffälliger, routinierter, in diesem Sinne normalisierterweise passiert, damit zu tun, dass es Rassismus in der Gesellschaft gibt, dass er nicht einfach verschwindet, dass er vielleicht sogar stabilisiert wird, aber dass er auch befragt wird. Und ja, wie machen wir denn das so? Du bist doch erfahrene Ethnografin.
Genau, also du hast es gerade schon angesprochen, das Teilnehmen sozusagen im Feld Schule funktioniert sozusagen erstmal vielleicht oder von unserem Verständnis aus, also vielleicht ist es nochmal gut, unseren Zuhörern zu sagen, dass wir halt einfach von einem breiten Verständnis eben von Schule ausgehen, dass Schule für uns nicht irgendwie damit startet, dass wir Schule betreten, sondern einfach auch der Frage, wie wir eigentlich zur Schule kommen. Genau, wie kommen auch die SchülerInnen sozusagen zur Schule? Das heißt, wenn man diesen Begriff erstmal teilnehmende Beobachtungen hört, sind wir im Alltäglichen sozusagen der Schule erstmal teilnehmend unterwegs, also durch teilnehmende Beobachtung, die aber auch gleichzeitig eben mit der Frage verbunden sind, wie wir eigentlich teilnehmen können sozusagen in der Schule. Also genau, wie werden wir sozusagen auch angesprochen als eben die Forschenden herangezogen, vielleicht auch irgendwie hingeleitet, irgendwo genauer hinzuschauen und so weiter und so fort. Also das Alltägliche sozusagen zu erfahren in der Anwesenheit, im Unterricht, in der Pausenhalle, im Lehrerinnenzimmer, aber auch auf Toiletten, die in Schule da sind. Es sind ganz unterschiedliche Räume, in denen wir sozusagen teilnehmend beobachten. Und wir beobachten nicht nur teilnehmend, sondern uns ist es auch im Projekt halt wichtig, die ganz unterschiedlichen AkteurInnen in der Schule und mit ihren unterschiedlichen Perspektiven von und auf Schule in dem Sinne durch Interviews sozusagen auch in Anführungsstrichen gesetzt einzufangen, was das Sekretariat betrifft, die Hausmeisterei betrifft, LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern, Erziehungsberechtigte, also unterschiedliches Personal und AkteurInnen im Raum Schule und gleichzeitig aber auch, wie sich sozusagen die Schulen, in denen wir sind, eigentlich entwerfen. So, also was für ein Bild geben sie von sich, sei es beispielsweise durch die Homepage oder durch ihr pädagogisches Konzept, was sie stark machen oder Teil von bestimmten Netzwerken und Gruppen sind. Und das ist so das Breite der Schule, dadurch, dass Schule sozusagen nicht nur dieser Ort ist, in dem ich die Tür aufmache, reingehe, sondern auch, was um die Schule herum ist, was erreichbar ist für die SchülerInnen oder eben nicht. Wie viele Bushaltestellen sind da eigentlich? Genau, das ist so das, was zum einen eben diese teilnehmenden Beobachtungen, aber auch das Sprechen aus dem Feld eben durch die Interviews.
Ja, und das wäre jetzt, würde ich sagen, schon so die erste Ebene verquickt mit der zweiten Ebene. Das ist nämlich die erste Ebene ist quasi die teilnehmende Beobachtung und die zweite Ebene ist die Frage, wie das eigentlich genau geht. Wie kann man eigentlich Rassismus teilnehmend beobachten oder rassismusrelevante Wirklichkeiten? Das sind ja schon 2 unterschiedliche Fragestellungen. Und um da nur einen Aspekt zu nennen, wir haben zum Beispiel, im Projekt wird immer deutlicher, dass es von Belang ist, sich für die Atmosphären von Schule mit Blick auf die Frage zu interessieren, inwiefern kann ich mich hier eigentlich fraglos oder nicht fraglos zugehörig fühlen? Inwiefern kann ich mich hier wohlfühlen, erwünscht fühlen, unter Kontrolle fühlen, abhängig fühlen, aber nicht nur fühlen, sondern vielleicht auch sehen und erfahren? Und genau, das wäre jetzt vielleicht sowas wie die zweite Ebene. Wie geht das eigentlich? Und die dritte Ebene ist die des sogenannten Transfers. Und die versuchen wir ein bisschen anders auch auszugestalten, als das üblich ist. Wir wollen nicht einfach die Projektergebnisse zurückspiegeln, sondern wir wollen eigentlich die Momente, in denen wir Dinge zurückspiegeln. So sind wir jetzt zum Beispiel in 2 Wochen bei einem Schulentwicklungstag, den wir selbst mit einer Schule, an der wir forschen, zusammen gestalten, uns anzuschauen, was passiert eigentlich, wenn wir mit Schulen über unsere Ergebnisse oder auch über Rassismus ins Gespräch kommen. Also in diesem Sinne den Transfer selbst mit beforschen. Und das würde ich sagen, ist zum Beispiel dann Teil der Kreativität der Nachwuchsgruppen.
Den Punkt der Momente würde ich jetzt aufgreifen, um einmal kurz zu Gral überzuleiten. Wir interessieren uns für Gral für die Momente und Strukturen in der Lehrerinnenbildung. Und Momente verstehen wir als eine Form von Erfahrungen, die angehende Lehrerinnen, ob im Studium, im Referendariat oder Berufseinstieg machen. Und diese Erfahrung untersuchen wir anhand von Interviews, die wir mit den angehenden Lehrerinnen auch führen. Katharina, vielleicht magst du dazu.
Ja, ich kann gerne einsteigen. Mhm. Also die so sakrale Bezeichnung des Gral-Projektes verweist auf etwas, was vielleicht entsakralisiert gehört, dass wir uns dem Gewöhnlichen von Lehrerinnenausbildung unter Bedingung von Rassismus über die Erfahrungsräume der angehenden Lehrerinnen nähern wollen. Und das über die verschiedenen Phasen der Lehrerinnenausbildung, also das Studium, das Referendariat und auch den Berufseinstieg. Und das heißt, wir führen Interviews mit eben den Personen, die wir in den unterschiedlichen Phasen zu Gespräch bekommen, kann man auch sagen. Und das machen wir auch auf unterschiedliche Weise, das heißt auch über unterschiedliche Orte hinweg. Einerseits in Nordrhein-Westfalen an unterschiedlichen Standorten, aber auch in Sachsen, um so ein bisschen auch den historischen Kontext sowie auch so ein bisschen das unterschiedliche föderale System in die Studie zu kriegen und darüber an Aussagen zu kommen. Gar nicht so sehr in einem vergleichenden Modus, aber schon in einem kontextualisierenden Hinweis vielleicht auf die Unterschiedlichkeiten. Was noch interessant ist an der Studie aus meiner Perspektive ist, dass wir quasi nicht nur Personen in den unterschiedlichen Ausbildungsphasen zu Gespräch bekommen, sondern auch schauen über das Längsschnittdesign dieser Studie, dass wir sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den unterschiedlichen Phasen sprechen. Das heißt, auch mit der Frage verbunden, gibt es da irgendwie sowas wie einen Erfahrungsraum, der sich systematisch als eine Rassismuserfahrung zeigt und vielleicht auch unterscheidet zu den unterschiedlichen Orten, in denen sie unterwegs sind, oder ob da etwas ist, was auf etwas Allgemeines in der Strukturgröße Rassismus sich zeigt. Und eine weitere Perspektive oder ein weiteres Design quasi dieser Studie ist, dass wir nicht nur Interviews führen, sondern auch auf die Ebene der Diskurse abheben über eine Dokumentenanalyse. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Ruhe.
Vielleicht, um das nochmal anders zu frame, die Frage nach Dokumenten, die sich immer wieder stellt, wenn ich zum Beispiel das Projekt der Dokumentenanalyse vorstelle, ist, das heißt, ihr arbeitet auch mit Schulbüchern. Mhm. Es geht nicht um Schulbüchern, sondern um relevante Texte, die die Ausbildung von angehenden Lehrerinnen gestalten. Also zum Beispiel die Standards des Kultusministeriums, die ausgesprochen wurden, die Empfehlungen, die Beschlüsse, aber auch Prüfungsordnungen der Universitäten in NRW, in Sachsen und Kernlehrpläne. Aber nicht die Kernlehrpläne für die Fächer, sondern die Kernlehrpläne für das Referendariat zum Beispiel. Und hier hast du vorhin, Katharina, so schön gesagt, ins Gespräch bekommen oder zum Gespräch bekommen. Der Frage des Zugangs, wie bei euch, Koni, stellt sich uns auch. Wer spricht mit uns? Wer beteiligt sich an den Interviews und möchte mit uns sprechen? In welcher Rolle werden wir angesprochen? Sollen wir vermeintlich Stimmen weitergeben? Mit was für einem Anspruch können wir überhaupt diese Stimmen weitergeben? Wie kommen wir an Dokumente der Lehrerinnenbildung, die intern an Ausbildungsorten zirkulieren? Und wie kommen wir nicht an diese Dokumente? Und was sagt uns dieser Zugang oder der Nichtzugang alleine über dieses Feld aus? Die Frage, die wir uns in diesem Projekt stellen, ist ja auch, wie ist Rassismus eingeschrieben in der Lehrerinnenbildung? Und über die Interviews, über die Erfahrungen der angehenden Lehrerin, sowohl auch über die Dokumente, möchten wir einen gewissen Zugang bekommen. Und das klang ja auch bei euch schon an, ähnlich ist es bei uns. Wir gehen von einem weiten Rassismusbegriff aus, der nicht nur als extremistische Form verstanden werden kann, sondern auch die Alltagsdimension auffasst. Und auch ein wichtiger Punkt, unsere Forschung zu Rassismus oder die rassismuskritische Forschung stellt keine polizeiliche Praktik dar, dass wir dann den Rassismus entdecken, sondern verstehen wollen, was sind Stabilisierungsmechanismen, die Lehrerinnenbildung oder auch Schule so ordnen, dass sie zu so einem machtvoll gewaltvollen Raum wird oder werden kann. Oder vielleicht auch weniger gewaltvoll werden kann, die Gelingensbedingung.
Ich weiß, wir sind ja heute hier leider nicht verabredet, um schon so tief einzusteigen, sondern eher so anzuteasern. Aber jetzt habe ich doch noch irgendwie zwei Gedanken, die ich versuche in aller Kürze zu nennen. Also ich glaube, dass es für die nächsten Folgen doch ja auf jeden Fall interessant werden wird, darüber weiter zu sprechen. Du hast gerade die Sakralität auch nochmal, die sich jetzt selbst im Namen dann auch nochmal spiegelt, angesprochen, und die merken wir halt auch. Also es gibt quasi sowas wie Bildung ist auf eine gewisse Art und Weise in Deutschland, vielleicht auch in einer bestimmten Konstellation bei uns, so das Gymnasiale. So hat so eine gewisse Form von Unberührbarkeit, Heiligkeit, und das Wort Rassismus oder Rassismusforschung rührt das an und löst heftige Reaktionen aus. Und die Frage von Öffentlichkeit. Also wir könnten denken, wir sind ja Projekte so mit dem Bundesadler im Rücken. Wir zeigen den aber jetzt nicht einfach und laufen in Schule hinein, sondern es ist sehr unterschiedlich, wie Schulen uns hineinlassen, unter welchen Bedingungen, mit welchem Verständnis, mit welchen Hoffnungen, Befürchtungen und Wünschen. Und das mitzubeforschen, und das weiß ich aus eurem Projekt ja genauso, dass obwohl das sich doch eigentlich um bildungspolitisch relevante Dokumente handelt, sind die nicht immer öffentlich. Das sind dann irgendwie, man müsste gewisse Dinge tun, so kenne ich das aus euren Erzählungen, um da dran zu kommen. Und dass das schon dann auch was mit Rassismus zu tun hat, also quasi, dass wir die Weisen der Forschung selbst schon als Ergebnis mit eben aufzeigen können. Ich glaube, das ermöglicht dann auch wieder sowas wie die Nachwuchsgruppe in ihren 5 Jahren. Wenn du so ein Projekt hast, das irgendwie ein Jahr geht, dann kommst du da irgendwie nie so richtig hin. Und das ist einfach toll. Und das ist auch eine gewisse Tiefe, glaube ich, die wir erreichen. Jetzt sind wir ja so bei 2,5 Jahren. Also können wir jetzt mal aus der Tiefe ein bisschen schöpfen.
Ja, 2,5 Jahre. Ich greif das mal auf, Magnus, und wir sind, also genau, diese Folge ist nicht dafür da, dass wir in Ausführlichkeit sozusagen in diesen Projekten sprechen, sondern ja auch noch weitere Folgen kommen, in denen wir uns mit dem einen oder anderen Thema beschäftigen. Ich würde gerne einfach das Format an sich, was wir ausgewählt haben, gerne mal zum Thema machen. Also genau, wir verstehen sozusagen, oder viele, auch wahrscheinlich auch unsere ZuhörerInnen, verbinden sozusagen irgendwie Wissenschaft und Erkenntnis irgendwie mit so einem universitären Ort, weil sie sozusagen auch als wissenschaftliche Projekte dort eben verortet sind und die Produktion sozusagen von Wissen eher in Form von so wissenschaftlichen Texten oder Tagungen, Konferenzen irgendwie sozusagen mehr verbunden werden. Wir haben uns jetzt ja explizit nach 2,5 Jahren für diesen Podcast entschieden. Und die Frage, die ich gerne reingeben möchte an uns alle, ist, warum haben wir uns eigentlich für dieses Format entschieden, für dieses Format Podcast?
Ich glaube, das Besondere an dem Format Podcast, ich weiß nicht, ob das so einen punktuellen Entscheidungsfindungsprozess dafür gab, der aber auch gekommen ist, Texte im Wissenschaftskontext zu schreiben. Die haben eine gewisse Struktur, die möchten einen gewissen Ablauf, die möchten gewisse Quellenverweise. Wir sind seit 2,5 Jahren am Forschen, und in dieser Forschung ist bei uns im GRAAL-Projekt, und so habe ich das auch aus euren Erzählungen mitbekommen, immer wieder neue Fragen und Aufmerksamkeitsrichtungen entstanden. Und Themen, die wir jetzt hier auch anteasern können und auch weiter reingehen können. Und diese Fragen als Form von Ergebnissen zu besprechen, zu thematisieren und zu erörtern in einem Gespräch, in dem Kontext von uns als Schwesterngruppen, aber auch Gäste dazu einzuladen und aus deren Perspektive danach die Frage zu stellen, was hat eigentlich die Unzugänglichkeit oder Zugänglichkeit von Schule und Lehrerinnenbildung für die Forschung zu Rassismus eigentlich auch mit einer Normalität oder auch Unnormalität des Rassismus zu tun. Und da ist halt das Podcast-Format eine auch hier Zugang, eine niedrigschwellige. Ich kann beim Kochen mir diesen Podcast anhören und die Gedanken einfach mal schweifen lassen.
Ja, vielleicht können wir, also vielleicht kann ich da kurz einhaken. Also dieses Gedanken schweifen lassen oder zumindest die Zugänglichkeit, sich den Ort aussuchen, an dem man sich das anhört, nicht anliest. Da ist das Charmante aus meiner Perspektive eben, dass da eine Übersetzungsleistung auch getätigt wird, jetzt in dem Fall von uns Vieren oder anderen GästInnen, aber dass wir das, was wir als Erkenntnis sonst produzieren in einem gewohnten Textproduktionsraum, in etwas überführen können, was einerseits zugänglicher ist, aber auch vielleicht auch eine andere Zielgruppe vielleicht ansprechen kann. Also Zielgruppen, die abseits von dem gewohnten Rahmen Akademie sich angesprochen fühlen, einer breiteren Öffentlichkeit zuzuführen, im Sinne von, ob das jetzt irgendwie Lehrkräfte sind, andere professionell Tätige im schulischen Rahmen, aber auch außerschulische AkteurInnen, ein aktivistisches Spektrum, das sich irgendwie mit den Themen oder mit dem Themenspektrum, kann man ja sagen, Schule, Lehrerinnenbildung, Rassismus beschäftigen möchte.
Ja, und da kann ich dann vielleicht auch nochmal einhaken. Also wir haben ja im Vorhinein auch viel darüber gesprochen, was wir eigentlich denken, wer können die Adressatinnen unseres Sprechens sein? Wie wollen wir eigentlich verstanden werden? Welche Begriffe setzen wir voraus? Und welche Begriffe setzen wir eben nicht voraus, um eben auch breiter, weiter verstanden zu werden, und haben ja über sowas nachgedacht, wie wir sprechen zu Menschen, die eine gewisse Form von Erfahrung im Bildungssystem haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, irgendwie haben doch in dieser Gesellschaft fast alle Menschen Erfahrungen im Bildungssystem. Wir setzen vielleicht noch was voraus. Wir setzen vielleicht schon auch noch eine bestimmte, mindestens auf einer Erfahrungsebene, vielleicht eine aktive Auseinandersetzung so ein bisschen voraus. Das wird sicherlich eine Herausforderung, glaube ich, auch sein für diesen Podcast, verstanden werden zu können und an manchen Stellen aber auch vielleicht irgendwie ja einkaufen zu müssen, dass wir nicht die Zeit finden werden, alle möglichen Begriffe hier in einer Breite, die eigentlich angemessen wäre, auszubuchstabieren. Und so vielleicht noch einen letzten Gedanken, finde ich an dem Podcast-Format interessant, die Dinge in Bewegung zu bringen. Vielleicht auch noch mal im Vergleich zu sowas wie einem Text, der stark linear ist. Hier 4 Stimmen mindestens. Also heute sind es 4, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Personen es dann bei den nächsten Malen sind. Unterschiedliche Stimmen zu haben, unterschiedliche Erfahrungen, Positionierungen, unterschiedliches Wissen, um damit auch deutlich zu machen, dass Rassismusforschung eben sich ganz stark für Kontexte, für Widersprüche, für Relationalitäten, schon erster Begriff, darüber müssen wir jetzt eigentlich mehr sprechen, interessieren muss. Weil nämlich sowas wie sicheres Wissen ist, glaube ich, mit Blick auf unsere Forschung schon selbst Teil einer rassismusrelevanten Wirklichkeit, wenn ich zum Beispiel ans Gymnasium denke. Da haben wir den Eindruck, im sicheren Wissen, zum Beispiel dem sicheren Wissen über andere, steckt jede Menge Stabilisationsmoment für Rassismus drin. Jetzt habe ich mal was angeteasert, müsste man jetzt mehr zu sagen. Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Ich habe auch noch gedacht, nur ein ganz kurzer Gedanke nochmal zu dem Format, was sozusagen auch schon irgendwie deutlich geworden ist mit Bezug auf Zugänglichkeit oder sozusagen auch Niedrigschwelligkeit, ist vielleicht auch einfach die Hinterfragung oder ein Gegenarbeiten der normalisierenden Praktiken universitärer Vermittlung und Podcast als etwas sozusagen auch mit rein zu integrieren, nicht nur neben Textproduktion beispielsweise, also auch unser Gegenarbeiten dazu.
Und wir merken auch, wie herausfordernd das ist, alleine die Begriffe von Sakralität, Normalisierung, das sind alles erklärungsbedürftige Begriffe. Und wir werden auch, um auf eine Metaebene mal zu steigen, in den nächsten 6 Folgen, je nach Ausrichtungsschwerpunkt, Begriffsannäherungen auch machen. Also wir werden Begriffe nicht definieren können und können nicht von einem so ist es sprechen, sondern mit was für einer Perspektive gehen wir aus den jeweiligen Forschungsgruppen, die qualitativ forschen, und hier haben wir den nächsten Begriff eigentlich in das Feld Schule und Lehrerinnenbildung. Was heißt eigentlich Interviewanalyse und Dokumentenanalyse in Graal? Was heißt bei euch die teilnehmende Beobachtung aus einer rassismuskritischen Ethnographie? Genau. Das war mein Anteasern.
Ja, das Anteasern sozusagen auf die nächsten Folgen des Podcasts. Genau, wir würden die gerne einfach mal thematisch reinbringen, um einfach nochmal euch auch ZuhörerInnen eine Struktur zu geben, womit wir uns beschäftigen möchten.
Darf ich noch einen Punkt ergänzen? Mhm. Oder vielleicht magst du den auch nochmal ergänzen? Der ist mir noch immer noch im Ohr, wenn wir darüber gesprochen haben, was so unser Sprechen ausmacht. Da hast du, finde ich, stark gemacht, dass es auch problematisch sein kann, eben beispielhaft zu sprechen. Und das finde ich jetzt gerade für einen Podcast interessant. Hast du Lust dazu, nochmal was zu sagen?
Mhm. Ich versuch's mal. Also die Schwierigkeit sozusagen über rassistische Verhältnisse zu sprechen in der Produktion von Rassismus, wenn sozusagen Rassismus thematisch wird oder eben sozusagen hier auch im Podcast thematisch wird, ist immer wieder, und das merken wir auch in schulischen Kontexten, wenn wir uns sozusagen mit unserem Projekt vorstellen, dass immer wieder sozusagen beispielhaft gesprochen wird, also durch Beispiele eben Rassismus erklärt wird. Und dann sozusagen gleichzeitig eben nicht mehr das Normalisierende, Alltägliche, Subtile sozusagen irgendwie thematisch wird. Und wir gewissermaßen eigentlich auch in der Darstellung, also unserer vermeintlichen Ergebnisse auch immer wieder in dieses Beispielhafte reingehen werden, was auch zu problematisieren ist. Also deshalb müssen wir auch darüber sprechen, sozusagen wie wir miteinander sprechen. Und reicht es eigentlich an der Stelle, es irgendwie anzumerken und dann weiterzusprechen? So.
Wo kommen wir unter Druck, eigentlich unsere Forschung zu rechtfertigen, indem wir dann gewaltvolle Verhältnisse, die im Subtilen und Alltäglichen sind, erklären zu müssen? So verstehe ich dich jetzt. Mhm.
Ich hatte noch meinen Anteasern zu den nächsten Folgen. Nein, das ist gut. Ich würde gerne einfach mal starten. Magst du vielleicht mal anfangen mit dem ersten Thema?
Genau, ein Thema im Podcast von den weiteren 6 Folgen wird sein, die Normalität des Rassismus und die Unzugänglichkeit oder Zugänglichkeit von Schule und Lehrerinnenbildung.
Genau. Ein weiteres Thema wird sein Beziehung und Vertrauen in rassismuskritischer Forschungspraxis.
Ein weiteres Thema werden die sogenannten weißen Bildungsräume sein, also Bildungsräume in Form von Schule und Lehrerinnenbildung.
Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Rassismus und Angst in der Lehrerinnenbildung und Schule und Schule als pluraler Angstort.
Ein weiteres Thema wird sein, die unterschiedlichen Dimensionen in Bezug auf Betroffenheit.
Und schließlich wollen wir über Zukünfte nachdenken in Schule und Lehrerinnenbildung, also für eine rassismuskritische Schule und Lehrerinnenbildung.
Genau. Wir würden gerne jetzt so langsam zum Abschluss kommen. Und ich habe für uns sozusagen noch eine Frage mitgebracht. Was nehmen wir eigentlich, was nehmt ihr mit aus der ersten Podcast-Folge von uns?
Also ich kann gerne beginnen und ich glaube, ich würde so auch ganz selbstkritisch, würde ich sagen, die Aufregung einmal wenden wollen, im Sinne von die Aufregung zu nutzen, die wir heute quasi erfahren haben in der Podcast-Aufnahme, und sie so ein bisschen auf die weiteren Folgen zu legen und zu schauen, dass wir diese vielleicht in einer Form von Positivbesetzung wenden und als Vorfreude auch mobilisieren können. Also ich freue mich total, merke aber, was das jetzt so bedeutet, über diese Themen auf diese Art in dieser Konstellation zu sprechen. Das ist gar nicht so einfach.
Also da kann ich sehr gut dran anschließen. Das geht mir ähnlich, dass ich auf jeden Fall mitnehme, dass das Spaß macht, dass das aufregend ist, dass das anspruchsvoll ist, weil man genau diese Übersetzungsarbeit so in sich die ganze Zeit spürt, weil die ganze Zeit so die Frage mit mir läuft, wie kann ich eigentlich und wie möchte ich eigentlich verstanden werden? Und dass ich aber in diesem Miteinander, diesem Gespräch ja das Gefühl habe, ja, da funktioniert was. Aber was das so genau ist, das muss man vielleicht auch nochmal erstmal herausfinden und bin gespannt auf die nächsten Folgen.
Ich kann mich dem anschließen. Ich merke aber auch, dass das Podcasten für mich irgendwie einen schulischen Bezug hat, dieses Stillsitzen müssen. Ich bin keine Stillsitzerin und fühle mich versetzt in die Rolle der Schülerin, die sich nicht bewegen darf, weil sonst hört ihr, liebe Hörerin, alles mit. Und ich glaube, dieses körperlich-leibliche muss ich nochmal so ein bisschen verarbeiten, was dieser Podcast auf der Ebene mit mir macht.
Ja, die Aufregung spüre ich auch auf jeden Fall. Genau, und gleichzeitig bin ich froh, dass wir das machen, weil es eben bedeutet, in Übersetzungen zu gehen, in einem Sprechen reinzugehen, was uns auch loslösen muss von diesen Formaten wissenschaftliche Textproduktion. Weil da fühlen wir uns irgendwie auf einer gewissen Art und Weise sicher, weil wir das tagtäglich produzieren. Jetzt heißt es auch nochmal für uns irgendwie, diese Herausforderung anzunehmen. Und das finde ich gut. Und deshalb finde ich es gut, dass wir das machen. Genau, soweit.
Ja, vielen Dank. Ich würde hier einen Strich ziehen und euch, liebe Hörerinnen, gerne ans Herz legen. Kommentiert gerne auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram von NWG Konia und Graal Bielefeld University, wie ihr die Folge fandet, gerne auch in den jeweiligen Podcast-Formaten, wo ihr das hören werdet. Empfehlt es gerne auch an Kolleginnen, Freundinnen, den Eltern vielleicht auch weiter. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein und bye.
Tschüss.